ARD. Sprechen wir über Mord. Zuckertod an Weihnachten. Das vermeidbare Sterben einer Vierjährigen. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Es ist ein besonders trauriger Fall, den wir heute besprechen. Natürlich, heiter geht's hier nie zu. Es wird folgenweise gestorben, aber heute sprechen wir nicht über Mordlust oder niedrige Beweggründe, möglicherweise nicht mal über Vorsatz, aber ich will nicht zu weit ins Feld preschen. Insulin steht als redaktioneller Arbeitstitel über dem heutigen Fall. Aber vielleicht wird dieses so wichtige Hormon in der weiteren Beschreibung gar keine so große Rolle spielen und auch die bizarre neue germanische Medizin winkt wohl nur von Weitem in den Fall, so scheint es mir. Aber eben weil wir diese Themen vielleicht später gar nicht mehr so sehr streifen, fiese Eingangsfrage von mir, Thomas Fischer, wollen wir über diese seltsame neue germanische Medizin sprechen oder sie lieber mit Missachtung strafen?
Das eine schließt das andere nicht aus. Wir missachten sie. Vorerst kann ich schon mal ankündigen. Natürlich sollte man das hier erwähnen, weil es ja für den Fall durchaus eine erhebliche Rolle spielt.
Also diese neue germanische Medizin, mein Blick darauf wäre, es ist die Schöpfung eines Menschen, der selbst aus unterschiedlichen Gründen traumatisiert worden ist durch Krankengeschichten und durch nicht einsehen wollen, wie die Welt so ist. Und der sich eine eigene Wirklichkeit geschaffen hat, wir reden von Rieke Gerd Hamer, der sich eine eigene Welt geschaffen hat, in der er sich selber quasi so zum Wunderheiler auch letztlich über seinen eigenen Krebs berufen hat. Kann man das so ungefähr formulieren?
Ja, wobei er seine Heilung oder seine vorübergehende Heilung ja überhaupt nicht einer alternativen Medizin verdankte, sondern einer ganz normalen schulmedizinischen Krebsbehandlung.
Das hat ihn aber, glaube ich, wenig beeindruckt, sondern er war der Meinung, dass er jetzt quasi den Stein der Weisen gefunden, das Wunder in Person ist, alles quasi heilen kann mit seiner neuen germanischen Medizin und es leider Menschen gibt, die dem anhängen und unter Umständen ja sehr ins Verderben laufen können, wenn sie die Schulmedizin so gänzlich ignorieren.
Ja, natürlich, viele Menschen fügen sich, will ich gerade sagen, sehenden Auges, aber doch, sagen wir, bei vollem Bewusstsein ganz extreme Schaden zu in bestimmten Situationen, zum Beispiel, wenn sie an einer sehr schweren, scheinbar hoffnungslosen Krankheit erkrankt sind und dann in ihrer Verzweiflung und vor allen Dingen der Angst zu sterben, dann nach jedem Strohhalm greifen. Und da gibt es auf der weiten Welt immer irgendwelche skrupellosen Leute, die das ausnutzen und den Menschen dann irgendwelche Pseudotherapien anbieten oder irgendwelche Wunderheilmethoden, die in der Regel nichts anderes kosten als einen Haufen Geld, aber nichts bewirken und die im Einzelfall möglicherweise eintretenden zufälligen Spontanheilungen werden dann umfassend als Beweise der Wirksamkeit angesehen und weitervermarktet und verkauft. Das ist häufig tragisch, man kann es im Einzelfall aus Sicht der Opfer solcher Machenschaften gut verstehen. Weil, wie gesagt, alle haben versagt, die Ärzte haben die Hoffnung aufgegeben. Gerade bei Krebserkrankungen ist ja so, das wird ja immer in so einer Kampfterminologie dargestellt. Ich kämpfe gegen den Krebs und dann kommt es nur darauf an. Ja. Ja, und dann wird besiegt oder nicht besiegt oder der Krebs hat ihn oder sie besiegt. Und angeblich zwischen den Zeilen hängt das ab von der Willenskraft des jeweiligen Erkrankten. Und er muss es nur konsequent genug erstens durchhalten und zweitens konsequent wollen. Dann besiegt er den Krebs. Das ist eine ganz merkwürdige Vorstellung, die aber weit verbreitet ist und auch im täglichen Sprachgebrauch vollkommen üblich. Also niemand sagt jetzt, ich habe den grippalen Infekt besiegt oder ich habe meine Ohrenschmerzen besiegt. Aber den Krebs, den muss man immer besiegen. Das heißt, von Anfang an wird der Patient, wird der Kranke in so eine Pflichtenrolle reingedrängt. Der hat jetzt die Pflicht, dagegen anzukämpfen. Und wenn er versagt und am Ende stirbt, dann hat er nicht genug gekämpft oder so in der Richtung. Und das finde ich also wirklich eine Zumutung, muss ich sagen.
Einen Kampf ganz eigener Art kämpft unser Regisseur Georg Brandl gerade mit mir. Er hat mir nämlich gerade aufs Ohr nochmal den wichtigen Hinweis gegeben, dass ich ja hier wieder alles falsch mache. Neue germanische Medizin, habe ich gesagt. Es heißt aber germanische neue Medizin. Viele Anhänger werden mich schon deswegen jetzt hier verfluchen, Es kommt, glaube ich, im Ergebnis jetzt nicht drauf an, außer für alle Anhänger, die sagen, GNM, germanische neue Medizin, das ist das, worüber der Schmidt und der Fischer so schlecht sprechen.
Also ehrlich gesagt, ich kannte diesen Begriff überhaupt nicht, habe den anlässlich dieses Falls zum ersten Mal zur Kenntnis genommen. Ich glaube, es ist vollkommen wurscht. Es ist ja klar, was damit gemeint ist. Germanisch ist natürlich schon mal an sich was ganz Tolles und zielt in eine bestimmte Richtung. Man könnte auch nordische Medizin oder Naturmedizin oder man könnte dazu alles sagen. Es kommt halt immer nur auf den ideologischen Zusammenhang an und der war halt hier jedenfalls vorhanden.
Wobei es wohl so war, dass Herr Hamer als der Begründer das Ganze neue Medizin nennen wollte, so nach seiner Vorstellung, und da dann irgendwelche urheberrechtlichen, markenrechtlichen, wie auch immer Probleme hatte und das Germanische dann wohl aufgetaucht ist als quasi eindeutigere Bezeichnung. Und wahrscheinlich war ich auf die neue germanische Medizin gekommen, weil ich an die neue juristische, egal, wie auch immer, das führt jetzt hier alles
zu weit. Die Theorie ist ja, diese Hamer-Theorie war ja, wie ich jetzt zur Kenntnis genommen habe, ich weiß nicht, ob dem noch überhaupt noch jemand anhängt, aber vermutlich ja, weil irgendwen gibt's ja immer. Das war, dass alle körperlichen, somatischen Beschwerden oder Krankheiten zurückzuführen sind auf psychische Unstimmigkeiten, auf seelische Verschiebungen, meistens traumatischer Art. Und die Zuckerkrankheit zum Beispiel, also der Diabetes, in diesem Fall ein Diabetes Typ 1 von Geburt an, der beruhe auf einem sogenannten Wassertrauma. Das habe dahinter gesteckt, hat er ja in diesem Fall angenommen. Und man müsse jetzt irgendwie dieses Wassertrauma aus dem Kind entfernen, durch fleißiges Schwimmen gehen und so weiter. Und dann werde sich auch diese Sache mit dem Diabetes einrenken. Das haben die Eltern, die ja hier verurteilt worden sind, selber nicht ganz geglaubt. Aber dazu kommen wir ja gleich.
Dazu kommen wir gleich. Ich würde vorschlagen, unser heutiger Fall, wir hören rein, worum es geht.
Ihre Familie sei ihr Ein und Alles, sagen Antje und Baldur B.
Weshalb die Tochter im Alter von 4 Jahren zu Weihnachten 2009 sterben musste, obwohl genug Insulin im Haus war, das muss die Kammer herausfinden.
Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft sollen die Eltern notwendige Heilmaßnahmen verzögert haben.
Schon nach der Diabetes-Diagnose 2007 habe der damals behandelnde Arzt das Jugendamt eingeschaltet. Die Eltern räumen ein, dass sie Rat bei Rieke Gerd Hamer gesucht hatten, einem Arzt, der als Begründer der sogenannten germanischen neuen Medizin gilt.
Es ist fahrlässige Tötung. Wir nehmen das Ergebnis vorweg. Und ob neue germanische Medizin oder germanische neue Medizin, wer weiß, ob Wotan da würde mitreden wollen. Der Sachverhalt ist Scherzen nur schwer zugänglich. Es ist ein extrem tragischer, ein trauriger Fall. Und Thomas Fischer, so viel darf ich vorweg verraten, bevor wir gerade angefangen haben, diese Folge zu produzieren, haben Sie noch so einen Satz gesagt, da haben die Eltern im Urteil ganz schön Glück gehabt. Aber darüber sprechen wir gleich. Erst fasst uns Isabelle Demey diesen traurigen Fall zusammen.
An Heiligabend ist das Mädchen zu schwach, um zum Weihnachtsbaum zu laufen. Die 4-Jährige hat auch keine Kraft mehr, ihre Geschenke auszupacken. Das Kind liegt am Abend des 24. Dezember 2009 auf dem Schoß seiner Mutter, als sein Herz aufhört zu schlagen und die Atmung aussetzt. Der Vater beginnt sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Die Mutter ruft den Rettungsdienst. Dem Notarzt gelingt es zunächst, Sieghild wiederzubeleben. Das Mädchen kommt ins Krankenhaus, doch die Ärzte können ihr Leben nicht retten. Im Alter von 2 Jahren war bei Sieghild Diabetes Typ 1 diagnostiziert worden. Nun stellen die Ärzte eine schwere Überzuckerung und Multiorganversagen fest. Am ersten Weihnachtstag werden in der Medizinischen Hochschule Hannover die lebenserhaltenden Apparate abgeschaltet. Sieghild ist tot. Gut 5 Jahre später müssen sich die Eltern vor dem Landgericht Hannover verantworten. Es geht um die Frage, welche Schuld sie am Tod ihres Kindes tragen. Sieghilds Eltern stammen aus dem rechtsextremen Milieu und lehnen die Schulmedizin weitgehend ab. Sieghilds Mutter wurde im Umfeld der völkisch-nationalen Vereinigung Artgemeinschaft sozialisiert. Ihr Vater war Mitglied der neonazistischen Wikingjugend und stand dem Neonazi-Verein Heimattreue Deutsche Jugend nahe. Alle 3 Neonazi-Organisationen sind inzwischen verboten. Kurz nach der Diabetes-Diagnose ihres Kindes hatten Mutter und Tochter einige Tage in einer Klinik verbracht. Dort wurden die Eltern nach Feststellung des Gerichts ausführlich über den Umgang mit der Krankheit ihrer Tochter informiert. Auch über die Gefahren einer Unter- und Überzuckerung wurden sie umfassend aufgeklärt. Gegenüber einer Ärztin sollen sie damals die Idee geäußert haben, ihr Kind mit Rohkost statt mit Insulin zu behandeln. Nach Angaben von Zeugen im Prozess wurde ihnen daraufhin nachdrücklich klargemacht, dass eine Insulinbehandlung alternativlos ist. Die Beweisaufnahme ergab, dass sie ihrer Tochter in den Folgejahren tatsächlich Insulin spritzten. Doch eine regelmäßige medizinische Untersuchung gab es nicht. Im Laufe des 24. Dezember 2009 verschlechterte sich ihr Zustand dramatisch. Die Richter sehen es als erwiesen an, dass das Mädchen alle Symptome eines massiven Insulinmangels und einer lebensbedrohlichen Übersäuerung des Blutes zeigte. Nach Angaben der Eltern fühlte sich Siegkild schlapp, erbrach sich, hatte unstillbaren Durst, war dehydriert. Der Blutzuckerwert war so hoch, dass das Messgerät ihn nicht mehr anzeigen konnte. Die Eltern deuteten die Situation nach eigenen Angaben falsch. Sie vermuteten, dass es sich um einen grippalen Infekt handelte, an dem auch der Rest der Familie erkrankt war. Sie glaubten, ihre Tochter würde sich von alleine wieder erholen. Am 11. Februar 2015 verurteilt das Landgericht Hannover Siegkilds Eltern wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Nach Feststellung der Kammer hätten die Eltern den lebensbedrohlichen Zustand ihrer Tochter erkennen müssen. Stattdessen hätten sie es pflichtwidrig unterlassen, unverzüglich Hilfe zu holen. Die Richter betonen, dass Siegkild überlebt hätte, wenn ihr rechtzeitig geholfen worden wäre.
Es ist eine tragische Geschichte, die wir heute besprechen. Und vielleicht sollten wir eine Sache gerade noch mal ergänzend zu der Fallbeschreibung von Isabelle de May gerade noch ein bisschen beleuchten, damit kein falscher Zungenschlag in diese Folge gerät. Wir haben einiges über die ideologische, die politische Einstellung der Eltern gehört. Verschiedene rechtsextreme neonazistische Vereinigungen spielen da eine Rolle. Die Heimattreue Deutsche Jugend, die Artgemeinschaft. Und man könnte sich eine Sekunde fragen, was hat das mit dem Fall zu tun? Und ist bei der Frage, was mit dem Kind passiert ist, die politische, die ideologische Einstellung der Eltern nicht völlig egal? Ich glaube, es ist aber wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass sowohl die Gedanken, die hinter der germanischen neuen Medizin stecken, als auch Gedanken dieser Gemeinschaften wie der Artgemeinschaft und der heimattreuen deutschen Jugend, beide sind inzwischen verboten, dass sie in eine Richtung zielen, die eben sagt, wir haben hier ganz grundsätzliche Ablehnungs- und Zweifelseinstellungen in gewissen Bereichen der Gesellschaft und wir haben hier sehr eigene Vorstellungen, insbesondere auch der Kindererziehung und eben genau da könnte der Zusammenhang mit diesem Fall stehen. Thomas Fischer, ich habe es gerade schon gesagt, Ihre erste Reaktion auf dieses Urteil war, ich sag's flapsig, Glück gehabt.
Ja, das kann man wohl sagen. Ja, Sie haben recht mit Ihrer Beschreibung. Es ist natürlich nicht zwingend so, dass alle Rechtsradikalen, dem Nazitum zuneigenden Persönlichkeiten, jetzt irgendwie der Homöopathie zuneigen. Aber es,
oder per se schlechte Eltern wären.
Ja, na gut, da kann man jetzt drüber diskutieren, wie diese Erziehung im Einzelnen aufzufassen ist, ob man seinen Kindern damit nützt oder ihnen doch eher schadet. Die beiden Eltern stammen ja auch aus einem solchen Milieu. Nicht umsonst war ja sein Name Baldur, der des Täters, also des Vaters.
Da zucken wir, genau. Und Siegkild als Kindername ist jetzt auch nicht unbedingt.
Ja, die hatten ja 6 Kinder insgesamt, die hatten, glaube ich, alle solche Namen. Also szenetypische Namen. Irgendwie übt ja dieses Germanentum oder das vorgebliche Germanentum des nordischen Naturmenschen übt ja einen außerordentlichen Reiz auf Menschen dieser Ideologie aus, weil irgendwie denken, das ist was ganz Urwüchsiges, Germanisches, deshalb Deutsches und so weiter und so weiter. Das wird ja alles permanent durcheinander gebracht.
Ich bin da bei Holger etwas befangen.
Ja, man muss da nicht allzu weit gehen, aber Baldur ist schon auffällig und Siegkild natürlich auch. Also es ist ja auch unstreitig. Ja, die waren in diesen Organisationen, sind da aufgewachsen, obwohl sie beide, auch das ist ja nicht ganz ungewöhnlich, obwohl sie beide gesagt haben, das sei völlig unpolitisch. Ja, es geht also nur um die Lebensform und die war halt germanisch geprägt. Deshalb tiefe Skepsis, um nicht zu sagen Feindschaft gegen die sogenannte Schulmedizin und Hinwendung zu einem natürlichen Einklang mit der Natur. Das heißt, man muss nur genügend rohe Karotten und Salat fressen, dann wird man auch im Kopf gesund und bleibt es auch. Wir finden sowas ja nicht nur in dieser skurrilen und bizarren Form, sondern auch in verschiedenster Abstufung in diesem ganzen Bereich, den ich jetzt hier mal mit Querdenkern überschreiben will. Auch da ist das ja relativ verbreitet, die dann irgendwie sagen, wir werden durch die Medizin nur vergiftet und diese Schulmedizin, das ist einfach, entfernt uns so weit von der Natur und von der natürlichen Gesundheit, dass man dem mit äußerster Wucht entgegentreten muss und es möglichst vermeiden muss. Das haben die auch getan. Die sind, nachdem der Diabetes 1 festgestellt wurde bei ihrer Tochter, zunächst mal durchaus in eine diabetologische Fachklinik oder Fachpraxis gegangen und sind dort im Rahmen der Diagnosestellung umfangreich aufgeklärt worden. Also es wurde ihnen umfangreich erstens alle Gefahren genannt. Es wurde gesagt, sie müssen unbedingt Insulin spritzen. Und zwar weder zu wenig noch zu viel, weil beides natürlich gefährlich sein kann. Eine Überzuckerung genauso wie eine Unterzuckerung. Darüber hat man sie aufgeklärt und hat ihnen auch ganz genau, das ist ja Lex Artis, also das ist ja vorgeschrieben, dass die Eltern dann aufgeklärt werden, wenn sie ein Kind mit Diabetes 1 haben. Und die haben alles gewusst. Theoretisch haben die das alles gewusst und haben es ja auch gekonnt.
Das wollte ich sagen.
Sind dann aber gleichwohl zu einem Homöopathen gegangen und keineswegs in eine Fachpraxis, die eigentlich für die Überwachung und Kontrolle qualifiziert und zuständig ist, sondern sind zu irgendeinem homöopathisch praktizierenden Arzt gegangen, der aber durchaus seine Pflicht getan hat.
Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig, die würde ich gerne nochmal rausstreichen. Erstens, gerade Diabetes 1 bei Kindern ist eine Erkrankung, bei der es immer viel Erklärung für alle Beteiligten und immer wieder braucht, weil man sich daran gewöhnen muss, wie mit dieser Krankheit umzugehen ist, wenn man mit dieser Krankheit sehr gut umgehen kann, wenn man weiß wie, weil sich da technologisch ja auch unglaublich viel vereinfacht und verbessert hat rund um Blutzuckerbestimmungen und Insulin dosieren. Nur man muss es eben lernen und man muss es verstanden haben und man muss es praktizieren.
Man muss es diszipliniert praktizieren. Ja, wenn man das tut, es ist natürlich ein hoher Aufwand, das ist klar. Aber wenn man es tut, ist ja die Lebenserwartung und die Lebensqualität, abgesehen jetzt von dieser zwingenden hohen Disziplin der Ernährung und der Zuckerkontrolle,
aber eigentlich ist das sehr gut, genau. Ja. Und das ist insoweit nicht ungewöhnlich, dass man jetzt nur diese Eltern so ausführlich belehrt hätte, weil sie so speziell waren. Vielleicht nochmal spezieller als andere, aber das muss bei allen Eltern gemacht werden, weil es ein, irgendjemand hätte gesagt, Neuland ist, auf das man da stößt.
Ja, natürlich. Das ist wie bei, sagen wir mal, schwerbehinderten Kindern auch und so weiter. Das heißt, die Eltern müssen sich darauf einstellen. Es muss eine lebenslange Therapie erfolgen und die wird natürlich im Kindesalter von den Eltern zu verantworten sein und auch durchzuführen sein.
Und ich glaube, der zweite wirklich wichtige Punkt hier schon relativ zu Anfang des Falls ist, dass sich die Eltern dagegen im Grundsatz dann irgendwann auch nicht mehr gewehrt haben, dass sie das akzeptiert haben, dass dieses Insulin wohl wichtig ist, dass man sich hätte wünschen können, dass das vielleicht noch umfangreicher oder vorbehaltloser gesehen wird, aber dass es nicht so war, dass sie das jetzt gänzlich negiert hätten, was da los ist.
Ja, es war so, dass die, wie schon erwähnt, dann zu einem homöopathisch praktizierenden Arzt gegangen sind und haben dort durchaus mal vorgetragen, ob das überhaupt erforderlich sei. Da kam dann wieder die Rohkost ins Spiel. Ja. Man muss nur gesund leben und immer im kalten Schlafzimmer schlafen und selbstgestrickte Socken tragen, dann wird das schon mit dem Diabetes. Und da hat ihnen auch dieser Arzt gesagt, nein, das läuft so nicht, ja, sondern sie müssen unbedingt spritzen, weil sonst das Kind in Lebensgefahr ist. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir das. Und über den Arzt haben sie dann auch Insulin bezogen. Wobei auffällig war, wie ich gelesen habe, dass sie Insulin in einer außerordentlich großen Menge bezogen haben. Es war auch zum Zeitpunkt des Todes des Kindes noch so viel Insulin vorhanden in dem Haushalt, dass man da monatelang mit ausgekommen wäre. Wobei ich mir jetzt nur schwerlich vorstellen kann, dass dieser Arzt das immerfort verschrieben hat, ohne überhaupt die Menge zu kontrollieren. Also ich gehe mal davon aus, das ist aber jetzt nur eine Vermutung von mir, ich gehe mal davon aus, dass der Arzt, über den Sie es bezogen haben, dass der Insulin in der angemessenen, indizierten Menge verschrieben hat. Diese Menge ist aber offenbar nicht verabreicht worden. Ja, darauf beruht ja die Vorstellung, dass die ganze Zeit immer versucht haben, so eine Mischtherapie zwischen Rohkost und Insulin herzustellen und die Menge des gespritzten Insulins zu senken.
Versucht haben zu senken.
So war die Anklage.
Fischer.
Das war der Vorwurf der Anklage. Darüber müsste man später auch noch mal kurz sprechen, was die rechtliche Würdigung anbetrifft. Es ist aber wohl so letzten Endes nicht festgestellt worden. Das Landgericht hat sich hier auf den sozusagen unmittelbaren Todeszusammenhang beschränkt und hat die Tat darin gesehen, dass an dem bewussten Tag, also am Todestag des Kindes, nicht eingegriffen wurde, sondern die pflichtwidrig unterlassen haben, dem Kind zu helfen. Es ist aber nicht sozusagen festgestellt, dass die durch passives oder aktives Handeln schon über einen längeren Zeitraum sozusagen eine Vorschädigung herbeigeführt hat.
Es verlockt ein bisschen darüber gleich zu reden, aber vielleicht versuchen wir tatsächlich uns erst noch mal ein bisschen an dem Sachverhalt lang zu hangeln. Ich glaube, wichtig ist auch noch mal zu betonen, dass die krisenhaften Situationen, die es für Diabetes, insbesondere Diabetes 1 Patienten geben kann, dass die eben sowohl bei zu viel als auch bei zu wenig Zucker vorliegen können. Kann das bei Diabetes-Patienten beobachten, kennt das vielleicht auch aus dem Bekanntenkreis, immer diejenigen, die dann auch mal einfach ein Stück Traubenzucker essen, weil das gerade akut notwendig ist. Gibt aber eben auch genau den umgekehrten Fall und da würde dann nur Insulin helfen. Und das ist die Situation, die an diesem Weihnachten vorgelegen hat in der Familie.
Ja, es ist so, dass bei einer Überzuckerung, der sogenannten Ketoazidose, letzten Endes, wenn der Zuckerwert im Blut zu hoch wird, das zu einem Multiorganversagen führt, also zu einer dramatischen, unmittelbar lebensbedrohlichen Situation.
Ich glaube, jetzt schreitet Dr. Holger ein. Die Ketoazidose ist die Übersäuerung, die dann
das ist
eine
die
Folge der Hyperglykämie ist.
Sie haben recht, Hyperglykämie war es.
Abzugrenzen von der Hypoglykämie, wenn es zu wenig ist. Und das ist dann für alle Nicht-Mediziner und Nicht-Lateiner immer so fatal. Es gibt es ja auch bei anderen medizinischen Fachbegriffen. Hyper und Hypo liegt zu dicht beieinander. Das eine ist zu viel, das andere ist zu wenig.
Wobei die Hypothek nicht unbedingt zu wenig ist.
Die Hypothek bei Ärzten ist ein Fall sui
generis. Also ich nehme das mit der Ketoazidose zurück. Das ist die Übersäuerung, die dann aber natürlich als Folge
der Hyperglykämie.
Wir
werden als Spätberufene beide auch noch in Medizin unseren Abschluss machen, denke ich, oder?
Und die Folge einer Unterzuckerung ist halt zum Beispiel, dass man das Bewusstsein verliert. Und das führt natürlich dann zu Unfällen, weil man relativ schlagartig das Bewusstsein verliert und dann plötzlich umfällt oder einen Autounfall baut oder ähnliches. Es ist aber nicht so unmittelbar dramatisch lebensbedrohlich letzten Endes. So, und das Landgericht hat hier festgestellt, obwohl die beiden Eltern umfänglich über die Risiken beider Zustände aufgeklärt worden sind und auch darüber, dass man jetzt nicht irgendwie wahllos Insulin spritzen könne, weil wenn man viel zu viel spritzt, führt das halt zu einer Unterzuckerung, sondern dass es schon darauf ankommt, das sozusagen passgenau zu machen. Trotzdem haben die, und das hat jedenfalls das Landgericht so festgestellt, irrtumsmäßig angenommen, dass es insbesondere gelte, eine Überzuckerung zu verhindern und nicht eine Unterzuckerung, sodass die sozusagen auch im Gesamtzusammenhang dieser Therapie ihrer Tochter, sagen wir mal, Präferenzen falsch gestellt haben. Und es war wohl so, dass die auch schon vorher, also vor dem Tod der Tochter, tendenziell zu wenig gespritzt haben. Und vor allen Dingen auch in keiner Weise der nachdrücklichen Aufklärung und Aufforderung nachgekommen sind, das Kind regelmäßig, nämlich alle 3 Monate mindestens, in einer Spezialpraxis vorzustellen und von dieser Praxis auch genau begleiten zu lassen.
Aber dann sind wir doch jetzt eigentlich schlagartig in einem ganz grundlegenden Strafrecht allgemeiner Teilfall. Wo beginnt denn hier die Tat? Beginnt sie irgendwann auf dem Schoß der Mutter in einem Moment, wo schon fast alles zu spät ist am Weihnachtstag? Beginnt sie Monate vorher mit dem sukzessiven falschen Gebrauch des Insulins? Wo beginnt denn hier die Tat?
Das ist eine tatsächliche Frage. Das könnte sowohl das eine als auch das andere sein, was auch rechtliche Konsequenzen hätte. Denn wenn man sagen würde, es ist bewiesen, dass die schon über einen langen Zeitraum, das ist ja festgestellt worden, als das Kind 2 Jahre alt war und gestorben ist sie mit 4. Das heißt über einen Zeitraum von 2 Jahren. Wenn die also während der ganzen Zeit gewusst hätten, es ist jetzt aber hypothetisch im Konjunktiv formuliert, wenn die gewusst hätten, dass diese Reduzierung des Insulins unter den erforderlichen Pegel dazu führt, dass das Kind kränker wird sozusagen, dann wäre das natürlich möglicherweise eine bedingt vorsätzliche Körperverletzung gewesen durch Gesundheitsbeschädigung. Und dann könnte man natürlich sagen, dann ist das möglicherweise eine Körperverletzung mit Todesfolge gewesen, was einen ganz anderen Strafrahmen zur Folge hätte. Es ist mir jedenfalls aufgefallen beim Lesen, dass das, sagen wir, jedenfalls theoretisch so vom Sachverhalt her in Betracht hätte kommen können. Es ist aber nicht so angenommen worden, sondern das Landgericht hat ja den Einlassungen der beiden Angeklagten Glauben geschenkt und ist ihnen gefolgt. Nicht, dass sie gedacht haben, das ist alles im Rahmen des Richtigen, also keine vorsätzliche Körperverletzung, also was die Vorlaufzeit betrifft, und dass sie an den Tagen vor dem Heiligabend, wo das Kind gestorben ist, gedacht haben, wir haben alle jetzt einen grippalen Infekt und das Kind hat auch einen grippalen Infekt. Und die haben das sozusagen nicht wahrgenommen als das, was es war, nämlich eine massive, unmittelbar lebensbedrohliche Überzuckerung. Und haben das über Tage hinweg verschleppt und auch an dem Tag selbst, an dem Todestag des Kindes, selbst dann noch übersehen, als das Kind schon gar nicht mehr laufen konnte. Das musste getragen werden und stark bewusstseinsgetrübt war, sich also überhaupt für nichts mehr interessiert hat, vollkommen matt und so weiter und in einem erkennbar desolaten Zustand war. Auch da haben die das nach der Feststellung des Landgerichts, jedenfalls in dubio, immer noch nicht als Folge von Überzuckerung erkannt, sondern haben immer noch gedacht, das Kind hat jetzt einen schweren grippalen Infekt. Und es wird schon wieder, jetzt muss nur mal lange schlafen oder sowas, ja, und warm gehalten werden und dann wird das schon wieder.
Jetzt waren wir beide nicht bei der Hauptverhandlung dabei, aber ich glaube, das fällt uns beiden so ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Zumal der große Durst wohl noch dazu kommt in der Schilderung.
Die hat massiv, das ist ja auch ein symptomatisches Anzeichen für eine solche Überzuckerung. Die hat also extreme Mundtrockenheit gehabt, extremen Durst, hat ständig getrunken, hat große Mengen Urin ausgeschieden, große Mengen, muss man sagen, also weit über das Normale hinaus. Und war aber trotzdem immer noch permanent durstig und wollte trinken, hatte ganz ausgetrockneten Mund gehabt, Mundschleimhaut völlig ausgetrocknet und Ähnliches. Das hätte man
eigentlich abgrenzen müssen von einem grippalen Infekt der restlichen Familie.
Es drängte sich auf, um das mal so zu sagen. Aber um auf Ihre Eingangsbemerkung zurückzukommen, selbst wenn man sagt, okay, wir glauben den Eltern, dass sie tief betroffen sind. Die haben ja offenbar beide, sagen wir mal, fassungslos dann davor gestanden, haben sich als tief zerknirscht und reuig dargestellt oder jedenfalls gegeben und den Eindruck erweckt, dass da von einem Tötungsvorsatz keine Rede gewesen sein kann, sondern dass es wirklich ein schreckliches Unglück war, was sie auch so empfunden haben. So, das heißt, alles, was mit Vorsatz oder bedingtem Vorsatz zu tun hat, ist ausgeschieden worden. Und zwar, wenn man das Urteil liest, mit guten Gründen ausgeschieden worden. Das Landgericht hat das so angenommen. Aber das ändert ja nichts daran, dass die Eltern sich pflichtwidrig verhalten haben. Und zwar sowohl objektiv pflichtwidrig, das liegt ja auf der Hand. Die hätten einschreiten müssen am 24.12.
Früher einschreiten müssen.
Gleich am Morgen, nachdem der Zustand des Kindes ihnen bekannt wurde. Und sie hätten es auch sozusagen subjektiv nach ihren eigenen Möglichkeiten tun müssen. Ja, sie haben objektiv und auch subjektiv pflichtwidrig gehandelt. Es war ihnen zuzumuten, das ist die Voraussetzung für einen Fahrlässigkeitsvorwurf, es war ihnen möglich und zumutbar, diese Handlung durchzuführen. Und wenn sie sich genügend Gedanken gemacht hätten, dann wäre der Tod verhindert worden.
Und diese Handlung ist jetzt in Ihren Augen gerade ein bisschen Insulin geben oder ärztliche Hilfe holen?
Unbedingt beides. Ärztliche Hilfe holen. Ja, das wäre mit bloßer Insulingabe nicht mehr hinzukriegen gewesen, nach objektiven rechtsmedizinischen Gesichtspunkten. Man hätte unbedingt an dem Morgen gleich den Notarzt anrufen müssen und hätte das Kind irgendwie da zur Behandlung bringen müssen. Dann wäre es gerettet worden. Und das war eine objektiv und subjektiv pflichtwidrige Unterlassung. Die haben ja nicht aktiv gehandelt, sondern unterlassen. Und deshalb sind die wegen fahrlässiger Tötung, also nicht wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit fahrlässiger Todesfolge, sondern mit fahrlässiges Handeln und fahrlässig dadurch die Folge herbeigeführt, fahrlässige Tötung, § 222 StGB, sind die verurteilt worden. Und zwar durch Unterlassen.
Zu einem Jahr auf Bewährung.
So 8 Monate jeweils mit Bewährung. Wobei die Kammer den Strafrahmen, glaube ich, gesenkt hat.
8 Monate, richtig.
Nach § 13 Absatz 2. Das ist eine, sagen wir, eine fakultative Strafmilderung bei Handeln durch Unterlassen. Man kann die Tat durch Unterlassen milder bestrafen als die Tat durch aktives Tun. Es kommt halt darauf an, auf den Einzelfall.
An der Stelle waren wir schon oft. Ganz häufig ist es halt so, dass das Unterlassen keinesfalls jetzt weniger schlimm ist als das Tun.
So ist es. Das ist häufig der Fall.
Vielleicht sogar.
Kommt aber auch nicht selten vor, dass es anders zu bewerten ist. Dass das bloße Pflichtwidrige nicht etwas tun, was man tun müsste, anders zu bewerten ist, als wenn die da jetzt aktiv irgendwie ein falsches Medikament spritzen oder sonst irgendwas tun oder schwere Versäumnisse begehen und dann aktiv auf das Kind einwirken. Hier ist es so, dass § 13 Absatz 2 angewendet worden ist und das führt dazu, dass über eine weitere Vorschrift, nämlich des Paragraphen 49 Absatz 1, der Strafrahmen der fahrlässigen Tötung, der bis 5 Jahre geht, gemildert wird. Hier auf 3 Jahre und 10 Monate oder sowas. Also 3/4 des Normalstrafrahmens ist dann die Obergrenze und unten geht es halt auch nochmal runter bis auf die Mindeststrafe. Also es stand zur Verfügung eine Geldstrafe bis zu 3 Jahren und 9 Monaten. Das sind 3/4 von 5. Man muss das dann in Monate umrechnen und dann 3/4 davon nehmen. Also 3 Jahre 9 war hier die Höchststrafe und sie haben gekriegt 8 Monate. Ob die Frage Bewährung oder nicht, ist wieder eine andere Frage.
Das haben wir gelernt, das klammern wir aus. Aber
vorerst mal aus, jedenfalls solange darüber entschieden ist, ob es unter oder nicht unter 2 Jahre ist.
Bleiben wir kurz bei diesen 8 Monaten. Das ist in diesem Strafrahmen ja schon sehr weit unten.
Finde ich auch. Also diesen Eindruck hatte ich auch beim Lesen des Urteils. Ja, deshalb habe ich gesagt, eingangs, die haben aber wirklich Glück gehabt. Obwohl ja insgesamt das ganze Setting doch, sagen wir mal, skurril war mit dem germanischen Hintergrund und der, sagen wir, auffälligen Biografie, die ja auch irgendwie auf eine gewisse Weise zusammenhängen. Und die haben ja auch sonst sozusagen da ein ganz germanisches, völkisches Leben geführt mit ihren 6 Kindern.
Sie haben ein Kind verloren, deswegen tue ich mich mit der Formulierung, Sie haben Glück gehabt. Ich weiß, wie Sie es meinen.
Naja, nicht mit der Familie. Die Eltern haben Glück gehabt mit der Strafe, die sie gekriegt haben, ja. Das meine ich natürlich. Also man hätte da auch schon
was anderes auswerfen
3 Jahre können. Geben können, finde ich persönlich. Ja? Und zwar ohne Bewährung. Aber so ist es halt gelaufen. Ich will jetzt da keine Schelte, keine Verdammung des zuständigen Landgerichts. Sie haben die Leute gesehen, haben gegen die verhandelt und haben das irgendwie eingeschätzt. Ja? Offenbar haben sie doch in einem nicht ganz unerheblichen Maße Mitleid auch mit den beiden Fahrlässigkeitstätern, den Eltern gehabt. Und es mag ja im Einzelfall hier auch angemessen gewesen sein. Weil natürlich auch, sagen wir, auch das spielt ja eine Rolle, dass sie natürlich durch ihre eigene Tat selbst glaubhaft erhebliches Leid erfahren haben. Ja, die haben die Tochter verloren und fanden das jetzt keineswegs irgendwie als Erleichterung ihres Lebens, sondern als außerordentlich tragisches Unglück.
Ich gucke auf meine Notizen zu diesem Fall. Ich glaube, wir haben über alle wesentlichen Punkte gesprochen. Auch darüber, Sie haben es gerade erwähnt, dass die Eltern ein Geständnis in Anführungszeichen abgelegt haben, also die Situation aus Sicht der Kammer wohl glaubhaft so geschildert haben, wie es zu Hause gewesen ist. Die Kammer hat ihnen das geglaubt und war auch überzeugt, dass sie ernsthaft Reue zeigen. Ja,
vielleicht eins könnte man noch erwähnen. Der eingangs schon erwähnte Arzt für homöopathische Medizin, demgegenüber haben die beiden Eltern sich sehr kritisch zur Schulmedizin geäußert und zu dem ganzen Insulingespritze. Daraufhin hat der durchaus zutreffend und richtigerweise Verdacht gehabt, dass da was nicht richtig läuft und hat das Jugendamt informiert. Was, muss man sagen, nicht selbstverständlich ist. Andere Ärzte hätten es vielleicht nicht getan, hätten gesagt, ja, ich habe die ja jetzt aufgeklärt, die wissen ja jetzt Bescheid und da muss ich mich jetzt nicht weiter drum kümmern. Der hat aber das Jugendamt eingeschaltet und das Jugendamt ist auch aktiv geworden. Da sind nämlich 2 Mitarbeiter des Jugendamts zu denen gekommen und haben denen das nochmal ganz genau erklärt und haben gesagt, wir achten auf sie, wir passen auf, dass sie das richtig machen. Und ja, da kann man jetzt natürlich wieder sagen, wenn man sozusagen auf dieser Spur ist, wer hat versagt? Ne? Wer hat versagt? Das Jugendamt hat wieder versagt und da hätte man viel früher, viel massiver reingehen sollen, hätte das Kind vielleicht aus der Familie nehmen sollen und einer anderen Pflege zuführen. All das hat sich ja letzten Endes nicht aufgedrängt in einem solchen Maße, dass man jetzt auch da die Jugendamtsmitarbeiter beschuldigen könnte oder hätte beschuldigen sollen. Weil die Eltern sich ja letzten Endes dann gefügt haben und haben gesagt, okay, wir machen das. Und
es oder man jedenfalls den Eindruck haben konnte, dass das so ist, so weil ist sie es, ja, ja wohl, wie es festgestellt ist, das Insulin durchaus gegeben haben. Zwar nicht richtig, dummerweise, aber eben nicht komplett verweigert haben.
Genau so ist es, ja. Und im Nachhinein, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, um das hier mal etwas unpassend auszudrücken, dann weiß man es natürlich immer besser, ja, das ist ja klar. Die Frage, hätte man das verhindern können, ist eine weithin sinnlose Frage, die aber gleichwohl unentwegt und unverdrossen gestellt wird. Am Ende von allem hätte man alles verhindern können, außer vielleicht den Absturz eines Asteroiden. Den kann man wahrscheinlich nicht verhindern, aber alles andere auf der Welt, was mit menschlichem Handeln zu tun hat, kann man ja verhindern, wenn man es vorher wissen würde. Und dass es dann passiert ist, spricht ja zunächst mal nicht dafür, dass irgendeiner schuld sein muss und irgendeiner versagt hat. Deshalb wollte ich das nur mal erwähnen, dass da durchaus von dritter Seite hinreichend eingewirkt wurde auf die beiden Angeklagten, dass aber trotzdem aus Gründen, die wir jetzt ja besprochen haben, es leider, muss man sagen, tragischerweise nicht gefruchtet hat.
Letztlich, weil Eltern halt auch immer noch so etwas wie den Kernbereich ihrer eigenen Verantwortung haben und auch haben sollen.
Ganz genau.
Das war der Fall Insulin, wie wir ihn redaktionsintern genannt haben. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Alex Kote an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demé, Sonja Hase, Sophia Hoog und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft oder Wotan wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Redaktionsanrufbeantworter blinkt wieder. Mal sehen.
Hallo Holger, hallo Herr Fischer. Ich bin's Chiara vom Podcast Der Schrei, der rätselhafte Fall Raphael Blumenstock. Wir sprechen in 5 Folgen über einen Cold Case in Ulm, der bis heute nicht geklärt werden konnte. Wir haben uns mit der Person Raphael Blumenstock intensiv auseinandergesetzt. Nach Gesprächen mit seiner Familie und Freunden ergibt sich ein sehr diverses Bild von ihm. Er war stadtbekannt, eine faszinierende Person, die man heute wohl als queer lesen würde, aber er hat sein Umfeld auch immer wieder provoziert. Möglicherweise könnte darin ein Motiv liegen. Hört doch gerne mal rein. Liebe Grüße, Chiara.
Das klingt spannend. Danke für diese Info. Ich verabschiede mich. Auf Wiederhören, sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um den Fall Hau, ein Sensationsprozess aus dem Jahr 1907. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.